Hart, aber Fairway. Der Golf-Podcast mit Beauty und Benny.
Ja, hallo hier bei uns im Wohnzimmer. Wie geht's euch da draußen? Und wir freuen uns natürlich, dass ihr heute bei der Sitcom mit Benny und Beauty wieder dabei seid. Auch heute haben wir wieder eine schöne Folge für euch vorbereitet. Und wie die Fans wissen, wir sind hier für euch. Na, wo sind wir hier, Beauty?
Wir sind in der Magnolia Lane.
Richtig.
In Augusta, Georgia.
Genau.
Hallo erstmal.
Hallo.
Zu einem gemütlichen Beisammensein zu den Masters.
Genau. Tee und Kekse, Gebäck, Pimento Cheese Sandwich darf natürlich auch nicht fehlen. Ja. Alles ist da.
Und wie Jim Nance so schön sagt immer, a tradition unlike any other.
A tradition sind unlike wir wieder, any other.
Ja, sind wir wieder mit einer Sonderausgabe des Podcasts zum Masters für euch da. In den letzten Jahren immer eine unserer Lieblingsfolgen gewesen. Ich erinnere mich an ein Interview mit dem Sportjournalisten Schnupp. Ich erinnere mich auf einen Rückblick auf Tigers Triumph. Und auch dieses Jahr haben wir uns wieder so ein paar Sachen überlegt und schauen wir mal, wie das alles zusammenpasst.
Ach, endlich wieder Golf. Endlich wieder eine ganze Woche Golf gucken, oder? Endlich wieder alle rausschließen. Zumal. Auf der Arbeit Golf, am Nachmittag Golf, am Abend Golf, dann auch ein bisschen bei Social Media Golf.
Und wenn ich diese Melodie höre, sehe ich sofort dieses unglaublich satte Grün der Fairways, die Piniennadeln, die Pinienbäume, das eine oder andere charakteristische Grün vom Augusta National und macht einfach Bock, so vielleicht doch für den einen oder anderen der offizielle Saisonstart mit diesem Major wieder zu starten. Und mit jedem Tag, wo wir jetzt näher kommen zum Masters, habe ich noch mehr Bock. Und ich hoffe, das kommt heute in der Folge auch wieder rüber.
Ja, allein, ich glaube, wenn wir unsere Folge immer so untermalen, dann können wir auch so Einschlafmeditationen verkaufen, oder?
Genau.
Ja, jetzt gehen wir rüber zur 16 und schauen mal, was neu ist hier bei unserer kleinen Sitcom. Ja, also ich blende mal eben langsam aus, weil wir müssen ja auch mal ein bisschen vom Schwelgen ins Golf erzählen kommen. Heute übrigens passend, am 8. April ist zu Buddhas Geburtstag, tatsächlich in Japan, wird das sogenannte Hanamatsuri, das Blumenfest, gefeiert. Und das passt doch ganz gut. Mhm. Da sehe ich ja nicht nur das satte Grün, sondern dieses Rosa der Azaleen. Und die herrlichen Blumen. Und übrigens, eine lustige Trivia habe ich für dich, Beauty. Wusstest du, heute machen wir die kleine Trivia-Folge, noch Sachen, die man sich während der Augusta National-Unterhaltung mit Freunden texten kann. Wusstest du, dass in Augusta die berühmten Vögel aus dem Hintergrund tatsächlich teilweise eingespielte Audio-Sounds im US-TV sind, um die Idylle zu betonen? Kein Scherz, ne?
Richtig. Ja, das habe ich in den letzten Jahren schon des Öfteren gehört. Es gab ja da auch schon den einen oder anderen Bericht darüber, dass das, was man dann da hört an Vogelgezwitscher, vom Band kommt. Und ich finde aber trotzdem, es ist passend, es passt sich der Stimmung an.
So wie die Lacher bei einer Sitcom, die gehören einfach auch dazu. Ja.
Und man versucht dem perfekten Umfeld auch noch die perfekte Szene in Form der auditiven Unterstützung da noch beizubringen. Und das macht es wirklich jedes Jahr trotzdem, auch wenn man es weiß, macht es besonders. Und das ist einfach echt schön.
Ansonsten ist es ja traditionell, ihr könnt natürlich immer gerne unsere Folge mit Reinhold Schnupp nachhören. Da gibt es nochmal wirklich von dem deutschen Korrespondenten, der jahrelang da war, nochmal alle kleinen Insights und Sachen, die es gibt. Auch dieses Jahr wird die Menükarte nicht groß geändert. Die Preise bleiben inflationsgesichert. Wahrscheinlich die einzigste inflationssichere Sache der Welt. Du kriegst wieder dein Pimento Cheese Sandwich dort. Alles, die Zuschauer heißen weiterhin Patrons. Es darf weiterhin kein Handy benutzt werden. nicht gerannt werden. Also viele Traditionen, die wir kennen und schätzen, now driving on the tee Ansagen. Ja. Das ist doch etwas, auch die Competitions im Vorfeld, sowohl die Par-3-Contests als auch das Wasserskipping, was es da alles gibt, fängt einfach schön an, so eine Woche. Deswegen wollen wir uns mal komplett ins Schwelgen dieser Masterwoche begeben. Und ich würde sagen, wir gucken mal auf die Highlights oder einfach mal die Rahmenbedingungen, die es sind. Wir können erstmal sagen, das Turnier startet offiziell am 10., also am Donnerstag. Aber natürlich ist die Vorbereitung schon groß. Wer es noch nicht gemacht hat, wir haben letzte Folge schon gesagt, die App runterladen, die Masters-App. Dort gibt es ein Novum, was viele golfbegeisterte Schwungfans feiern werden, nämlich, dass du einzelne Spieler auch komplett auf der Driving Range angucken kannst, deren Range-Sessions. Also du kannst den Spielern mittlerweile überall hin folgen. Ich weiß nicht, welchen medialen Aufwand sie dort betreiben, aber Augusta rühmt sich ja eigentlich immer ganz vorne mit dabei zu sein. Von daher, das kann man sich unbedingt mal runterladen und die Neuerungen dort anschauen. Das Teilnehmerfeld, glaube ich, um fast 96 Spieler. Scotty Scheffler als Green Jacket-Inhaber und Titelverteidiger ist darunter, der auch sein legendäres Champions Dinner dann ausrichtet. Wurde von Fans Beauty ein bisschen spöttisch genannt dieses Jahr. Du hast es auch gesagt. Wurde spöttisch, dass ja, so dadurch, dass es so günstig ist, ist TGI Fridays auf Edel genannt. Also TGI Fridays ist so eine Kette in Amerika. Ich kann dir mal ganz kurz sagen, was es gibt. Cheeseburger Slider nach Scotty Arts, Feuerwerksgranelen mit süßer Thai-Soße, Papa Chefs Fleischbällchen und Ravioli-Häppchen. Der Vater ist wohl großer Fleischbällchen-Fan oder hat die immer gemacht zu Hause. Dann im ersten Gang Texas-Style Chili mit Cheddar-Käse, Jalapenos und Maischips. Im Hauptgericht holzgegrilltes Cowboy-Rib-Eye-Steak, geschwärzter Redfish. Und als Beilagen gibt's Mac and Cheese, Jalapenos Cream Corn, sojaglasierten Rosenkohl, Chipotle-Limetten geröstete Süßkartoffeln und als Dessert einen warmen Schokoladenkeks aus der Pfanne mit Vanilleeis. Also sehr, sehr bodenständig, ne?
Ja, das ist einmal M2 zum Mitnehmen.
Genau.
Ja, ist dann, die Amerikaner stehen ja dann auf Gegenrechnen und Vergleichen. Du hast es schon gesagt, hat einen pikanten Spitznamen schon bekommen, die Billigversion sozusagen eines Siegermenüs, und umgerechnet soll wohl Preis pro Platte, also pro Spieler, bei $108 dieses Jahr liegen. Ist im Vergleich mit den letzten 10 Jahren die billigste Zusammenstellung. Ja, in Zeiten der Inflation ist es dann noch billiger, als es wahrscheinlich vor 5, 6 Jahren hätte es wahrscheinlich dann unter $100 gekostet. Unangefochten weiterhin auf Platz 1 ist Hideki Matsuyama. Ja, sein Champions Dinner 22. Ja,
frischer Fisch, ne?
Ja, $220, japanische Spezialitäten.
Aber das ist alles nur Materialeinsatz wahrscheinlich im Einkauf, ne?
Das ist es, genau, ja. Und demnach, ja, gibt's da mal etwas günstigeres Essen, ja, das vielleicht nicht so schwer im Magen liegt.
Was gäbe es denn bei dir, Beauty, wenn du jetzt das Masters gewonnen hättest letztes Jahr? Was für eine Küche würdest du denn dort auftrumpfen?
Ja, deutsche, klassische.
Deutsche Küche, also, Eisbein, Sauerkraut, Klöße.
Nein. Der Hauptgang wäre tatsächlich Sauerbrat mit Rotkohl und Klöße. Ja, da gebe ich dir recht. Zum Nachtisch würde es wahrscheinlich auch ein warmen Schokokuchen mit Vanilleeis oder so geben. Ja, oder eine heiße Liebe. Ja, Vanilleeis mit heißen Himbeeren.
Wie heißt denn dieser Hund? Kalter Hund.
klassisch deutsche Gerichte würden sich da wiederfinden.
Auch ein Grund mehr, warum du mal irgendwann Augusta gewinnen müsstest. Das wäre ein großer. Können wir ja Stefan Jäger schicken als Empfehlung, was genau. Wir als nächstes schaffen. Mal sehen, wir das nächste. Aber auf jeden Fall schönes Menü. Ansonsten, was kann man sonst sagen? Einer ist nicht dabei beim Champions Dinner, der noch auf seinen Karriere-Grand Slam wartet. Immerhin 2 PGA-Tour-Siege in der Saison. Rory McIlroy steht nur draußen und guckt wieder rein. Er hat sich schon, glaube ich, er wurde gesichtet mit Kellneruniform, dass er sich vielleicht so reinschmuggeln kann. Nein, Spaß beiseite. Aber ja, natürlich fehlt Rory dort in diesem illustren Kreis, aber den illustren Kreis kannst du halt nur joinen, wenn du das Ding gewinnst.
Ja, auf jeden Fall gab es da jetzt auch im Vorfeld eine Geschichte, die am Rande der Lift-Tour wohl aufgeploppt ist, weil da nochmal jemand nachgefragt hat. Und zwar war Phil Mickelson jahrelang bekannt dafür, bestimmte Spieler zu trollen in der Woche des Masters, während er dann halt gefragt hat, was denn die Spieler am Dienstagabend machen, wenn das Masters-Dinner ist. Und natürlich hat er die Spieler gefragt, die bisher noch nicht das Masters gewonnen hatten. Und wohl lange Jahre war wohl Dustin Johnson einer seiner Lieblingsopfer sozusagen. Und das Erste, was wohl noch im Champions Locker Room vorgefallen sein soll, ist ja auch immer nur so sein soll, war, nachdem Justin Johnson gewonnen hat, waren die beiden sich wohl einig, dass sie in den kommenden Jahren den Sportskamerad McElroy dann wohl immer fragen, was es denn zum Dinner gibt. Und ja, die Amerikaner, wissen wir, die werden sich da wohl immer ein bisschen auch gegen die Europäer verbünden. Und man kann gespannt sein, ob es McElroy denn dieses Jahr schafft. Meiner Meinung nach nicht.
Zu den Predictions kommen wir ja später.
Zu den Predictions kommen wir später zu. aber ja, das sind halt auch immer noch so diese Side-Stories, die natürlich im Rande des Masters dann immer wieder so aufploppen. Ob die dann so stimmen, ist mal so dahingestellt, aber man kann sie natürlich immer erstmal verbreiten.
Zum Teil, wenn dir mal gefällt, hatte ich ja anfangs schon gesagt, es sind insgesamt 96 Spieler, von denen sind nur 12 Liftspieler dabei. Können wir mal ganz kurz durchgehen. Wir haben es ja oft gesagt, die Official World Rank Liste zählt ja in der Lift-Tour nicht, nach wie vor nicht. Aber diese 12 Liftspieler haben es trotzdem geschafft, aufgrund von Zulassungen oder Einladungen. Und zwar Bryson DeChambeau, natürlich qualifiziert durch US Open Sieg immer noch. Sergio Garcias, ehemaliger Master Champion, kann man immer einladen oder ist dann einfach eingeladen. Ja. Tyrrell Hatton ist in der Top 12, hat neunten Platz, glaube ich, 2024 gemacht, damit sich automatisch qualifiziert für dieses Jahr. Wie du sagst, DJ Dustin Johnson als ehemaliger Masters Champ auch dabei. Brooks Koepka immer noch durch seinen Gewinn der PGA Championship letztes Jahr. Phil Mickelson hat das Ganze dreimal gewonnen sogar. Also das ist natürlich immer noch eine Ansage. Der darf noch auf Lebenszeit weiterspielen, denke ich. Joachim Niemann hat als einziger mit die Special Invitation von Augusta National erhalten. Allein, weil er so unglaublich stark auch dieses Jahr spielt, muss man einfach sagen. John Rahm ist Masters Champion 23. Patrick Reed hat 2018, alle wissen es, mit dem Pink Shirt gewonnen. Polarisiert ja immer noch. Charles Schwartzel, auch Masters Champion, obwohl das viele nicht wissen. Das ist 2011. Ich glaube, das ist so einer der Masters Champion, die man so unterm Radar so ein bisschen hat. Ne? Cam Smith hat die Open 22 gewonnen, ist deswegen dabei. Und Bubba Watson hat auch zwei Master-Titel, nämlich 12 und 14, gewonnen. Also diese 12 sind dabei. Ist von 96, sind es nicht viele, ne? Meinst du, das spiegelt so ein bisschen gerecht wieder PGA versus LIV oder ist das eigentlich eine Disbalance für dich?
Nein, das ist ja auch ein Thema, was wir schon des Öfteren jetzt hatten, dass es da immer noch eine Disbalance gibt. Der Punkt, dass es meiner Meinung nach heutzutage auf der PGA-Tour ist, leichter Turniere zu gewinnen, weil eben gewisse Qualität nicht mehr da ist, zeigt sich ja auch dahingehend immer, dass sobald die LIV-Tour-Spieler jetzt auf der DP World Tour mit aufziehen, dass sie da sofort um den Sieg mitspielen. Da sieht man halt einfach Qualität und dass es dort immer noch keine grundlegende Regelung gibt, wie LIV-Tour-Spieler potenziell zu mehr Major-Einsätzen kommen, ist schon meiner Meinung nach ein Fehler und eine Disbalance zu der PGA-Tour. Aber das war jedem ja klar, bevor man zu LIV gewechselt ist. Und wenn man das weiß und nur eine gewisse Anzahl an Starts meinetwegen bei Majors hat, muss man diese dann natürlich nutzen. Und aktuell ist es dann halt für diese Spieler nur möglich, entweder über die Rangliste der DP World Tour, über die Jahresendrangliste sich zu qualifizieren, beziehungsweise bei den Major-Turnieren gut abzuschneiden. Und es ist natürlich dann auch wichtig, dass wenn LIV-Spieler da sich qualifiziert haben für, dass sie dann in den Major-Turnieren gute Ergebnisse einbringen, weil es gibt auch immer noch einen Qualifizierungspunkt. Das ist ein Top-10-Ergebnis bei Major-Turnieren für das kommende Jahr. Und das ist, sag ich mal, glaube ich schon für den einen oder anderen das Minimalziel, ja, was angepeilt wird. Und dass man dann halt auf das nächste Jahr auf jeden Fall wieder eine Startberechtigung hat, vor allem für Augusta. Ja, dennoch werden ja auch jedes Jahr ja Spezialinvitations ausgesendet. Dieses Jahr ja wieder Joachim Niemann. Schon interessant, vielleicht auch mit der Weitsicht des lateinamerikanischen Golfbereichs, dass man da auch die Fans mit rankriegt, wenn man da den absoluten Topspieler der Region damit reinbringt. Aber es sind natürlich trotzdem im Vergleich zu den anderen eine geringe Anzahl. Ja, wenn man jetzt die Past Champion wegnimmt, kommt ja das Hauptfeld im Grunde von der PGA Tour und da bleibt schon Qualität zu Hause. Ja, und das ist natürlich dann schade, weil man ja eigentlich auch als Fan und als Zuschauer möglichst die besten Spieler schon beisammen haben möchte, ja, um dann das auch zu sehen, wie das ausgefochten wird. Und ja, da, wie schon gesagt, da fehlt jetzt etwas Qualität weiterhin. Und die Zeit wird es relativ gut zeigen, ob man da eine Lösung findet oder ob es eben weiter so gehandhabt wird, dann ja, dann ist das eben so.
Dann gibt es dieses Jahr ein Jubiläum, nämlich das 50. Mal nach einem bedeutenden Ereignis, nämlich die Teilnehmer, das erste Teilnehmer eines schwarzen afroamerikanischen Sportlers, nämlich Lee Elder, der 1975 das erste Mal dort teilgenommen hat, hört sich jetzt, also 50. Jahrestag, und muss man halt einfach auch mal nochmal reflektieren. 50 Jahre ist nicht so lange her. Das war sozusagen einer der ersten Events, wo sozusagen, dass sich doch mal ein bisschen dieser weiße Elite-Club ein bisschen geöffnet hat und jemand dort teilnehmen durfte, der schwarz ist und nicht Caddy. Ne? Das ist, hat natürlich dann dementsprechend auch den Weg geebnet für einen Tiger Woods, dass der dort überhaupt auftreten kann. Und war, glaube ich, ein wichtiger Schritt. Auch heute ist natürlich Augusta noch sehr, also ist zwar modernisiert, aber halt die Grundstruktur bleibt sehr exklusiv und von Traditionen geprägt. Man hat auch mittlerweile die eine oder andere Frau aufgenommen, hat auch ein Stipendium, glaube ich, bei dieser Drive Chip and Putt Challenge, die sogenannte Lee Elder Scholarship Fund. Ja, ist eine echte Öffnung, muss man fragen, ob es eine Symbolik ist oder nicht, aber auf jeden Fall kann man sagen, 50. Jahrestag, und der wird bestimmt auch während des Events entsprechend gefeiert.
Ja, mit Sicherheit. Dass man aber dann heutzutage da noch sowas Besonderes draus macht, das zeigt die ja. Zeit.
Die Aktualität des Themas. Ja.
Ja, absolut. Und man darf halt wirklich nicht vergessen, in dieser Region Georgia, auch eines der ja, Hauptregion der Sklaverei damals, vor 50 Jahren, wurde da mit Farbigen auf der Straße und so noch leider anders umgegangen. Man mag es sich nicht so vorstellen, aber es war schon seinerzeit etwas Außergewöhnliches, dass er dann auf einmal bei diesem elitären weißen Sport als Schwarzer aufgetiet hat und dann auch noch im Augusta National. Demnach ist es schon, glaube ich, ein Ereignis, dass dem auch gerecht wird, da jetzt die Tage. Und man kann gespannt sein, wahrscheinlich auch beim Honorary Start, dass der Name da eventuell genannt wird, beziehungsweise da auch was in der Hinsicht noch passiert.
Deswegen gut immer zu erwähnen, Lee Elder, der erste schwarze Starter in Augusta. Was gab's noch? Platzveränderung ist ja jedes Jahr auch in Augusta ein Thema. Dieses Jahr oder letztes Jahr, sagen wir es so, war es ja eher so ein Thema, was die Natur beziehungsweise die Naturkatastrophe, nämlich im Auftreten des Hurricane Helene im September letzten Jahres, da sind die ein oder anderen Bäume rausgerissen worden. Ich glaube, wir haben es noch gesehen, die ganzen Bilder. Der Platz war ja wirklich verwüstet. Und interessant ist, was ich jetzt recherchiert habe, tatsächlich, dass die Bäume, die sozusagen raus mussten, es gibt einen geheimen Baumbestandskatalog, der für jeden Baum Standort, Art und Pflanzdatum enthält. Und es wurden da, also beim Hurricane, mehr als 300 Bäume entwurzelt, beschädigt oder mussten halt umgesetzt werden, vor allem an Schlüsselstellen. Und die entfernten Bäume wurden 1:1 ersetzt. Und das mit Bäumen aus derselben Genlinie. Das ist halt interessant, ne? Dass die binnen weniger Wochen gezogen und verpflanzt wurde. Und jetzt merkt man kaum einen Unterschied. Selbst wohl sei der Schattenwurf der Äste bei der Replatzierung berücksichtigt worden. Das ist schon alles ganz schön crazy, oder?
Das ist crazy und zeigt im Grunde, wenn Geld keine Rolle mehr spielt, und das ist dort der Fall, was dann alles logistisch möglich gemacht wird. Ich kann mich auch noch genau daran erinnern, an einer Folge im September, Oktober, wo wir genau darüber gesprochen haben, ob denn überhaupt das Masters stattfinden kann dann. Denn zu dem Zeitpunkt kamen da die ersten Aufnahmen und Bilder auch auf, was im Golfclub nicht wirklich für positive Schlagzeilen gesorgt hat, dass diese Aufnahmen publik wurden. Denn das ist nun das Letzte, was Augusta National möchte, dass der Platz in so einem Zustand dann gezeigt wird. Aber, du hast es gesagt, es wurde nachgebessert. Selbst beim Schattenwurf wurde drauf geachtet. Und das zeigt einfach mal den Wahnsinn, den dieses Turnier einfach vor Ort als auch in der Sportwelt aus oder welcher Wahnsinn damit passiert. Ja. Und das Entscheidende ist aber dennoch, es kam jetzt natürlich auch Vergleichsfotos auf, und Golf Digest hat dem mehrere Doppelseiten gewidmet. Man sieht schon an bestimmten Ecken, nehmen wir als Beispiel das berühmte Par 3, die 12, dass bestimmte Baumecken lichter geworden sind. Und wir wissen, überall wo Bäume fehlen, hat der Wind einen zusätzlichen Weg. Und man kann jetzt gespannt sein, wie jetzt die Spieler die kommenden Tage davon berichten, eventuell bei den Einspielrunden, ob man davon was merkt. Denn in den letzten Jahren war es ja immer so bekannt, dass die Fairways durch diesen dicht gewachsenen Baumbestand eher wie Windkanäle gewirkt haben. Und da kann man jetzt mal gespannt sein, inwiefern die ein oder andere Lücke und ja nicht mehr ganz so dichter Baumbestand dafür sorgt, dass der Wind vielleicht doch noch eine größere Rolle spielt in der ein oder anderen Ecke. Und vielleicht wird die 12 so noch interessanter, da der Wind jetzt nicht nur in höheren Regionen, sondern halt auch in etwas flacheren, mittleren Bereich schon Einfluss auf den Ball haben könnte.
Also auf jeden Fall ist ja nicht nur der Wind, sondern auch das Wetter immer ein Thema in Augusta, Beauty. Und kennst du denn den Amen Curse? Hast du da schon mal von gehört?
Nee.
Das ist ganz interessant. Es gibt nämlich tatsächlich ein Gerücht, immerhin, das besagt, dass wenn der Wind stark ist, die meisten Bälle in der Amen Corner ins Wasser gehen. Und zwar ist das inoffizielle Statistik, bei 70% der Runden mit starkem Wind auf Loch 12 landen mehr als 40% der Bälle im Wasser. Deswegen der Amen Curse, der Amen Curse, also der Fluch des Amen Corner. Meinst du, dass man da ein bisschen anders spielt bei starkem Wind und noch mehr probiert, das Wasser zu vermeiden, aber doch dann irgendwie ins Wasser schießt? Woran kann das liegen, gerade durch diese Winde? Oder ist das eine zufällige Statistik?
Nein, ich kann mich jetzt an das Jahr 2019 direkt zurückerinnern, als Tiger Woods gewonnen hatte. Da haben ja von den letzten beiden Flights durch die Wetterkapriolen wurde ja dort dann in Dreierflights gespielt, haben ja von den 6 Spielern 5 ins Wasser geschlagen an der 12. Ja? Ja. Also Ian Poulter, Brooks Koepka, dann Molinari, Tony Finau und ein Fünfter noch, ja, der bei Poulter und Brooks Koepka mit im Flight war. Und einzig Tiger hat den dann trocken ablegen können. Und da war es ja bereits schon so, dass diese Winde da so aufkamen, weil eine Gewitterzelle im Anmarsch war. Und sicherlich macht es diesen Platz so besonders, dass die einfallenden Winde nicht allzu gut zu berechnen sind. Das kann man sich ja halt auch immer dahingehend vorstellen, dass die Spieler ja davon berichten, dass sie diesen berühmten Graswurf machen, um zu testen, okay, aus welcher Richtung kommt denn der Wind? Und im Hintergrund sieht man manchmal irgendwelche Farmpositionen, am Beispiel der 12, das Grün der 11, wo dann die Fahne in die komplett andere Richtung auf einmal pustet, wie die Spieler da den Graswurf durchführen. Und demnach steigert das natürlich auch bei diesen Jungs die Unsicherheit. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass an den Löchern 12, die 11 hatte ich gerade schon genannt, ein bekanntes Wasserhindernis, dem Ludwig Aberg letztes Jahr zu Verhängnis gekommen ist. An der 13, auch wenn es nur dieser kleine Creek ist, hat das ein oder andere Jahr den Ball schon angezogen. Also der Platz hat nicht viele Wasserhindernisse, aber die der Platz hat, sind sehr entscheidende. Vor allen Dingen dann auf dem Sonntag, dem Back 9. Und da kann man wieder gespannt sein, inwieweit und inwiefern das Wasser eine Rolle beim Endergebnis spielen wird. Und ja, da kann man natürlich drauf warten. Und die Wetterprognose Stand jetzt laut App ist auch eher durchwachsen. Ja, also gerade wurde die Anlage geschlossen durch zu starken Regen, der vor Ort ist. Da mussten die Patrons und die Spieler die Anlage verlassen. Die kommenden Tage sollen ganz gut sein. Aber dann am Freitag auch Starkregen und viel Wind. Also vielleicht wird so eine kleine Wetterkapriole dieses Jahr wieder. Aber wir wissen ja auch, es sind noch ein paar Tage. Da kann ja noch viel passieren und sich verändern.
Wer dieses Jahr auf jeden Fall trocken bleibt, nicht nur 19, ist ja Tiger Woods. Komplett trocken, ja, wahrscheinlich. Denn er kann leider nicht teilnehmen. Achillessehne ist ja gerissen. Er hat noch einen April-Scherz gemacht mit, ha, ich komm doch. Ach doch, nicht April. Also diesmal Tiger nur als beim Champions Dinner wahrscheinlich und dann als Zuschauer, wenn dann. Leider muss man natürlich sagen, wobei ehrlich gesagt aktuell haben wir es die letzten Jahre ja gesehen, dass er da nicht wirklich mehr in Contention ist durch seine vielen Verletzungen und wenig Golf-Turnier-Erlebniszeit, sagen wir es mal so. Von daher Tiger raus, bisschen schade oder ändert es für dich jetzt nichts?
Natürlich, ein Turnier mit Tiger Woods ist halt immer was Besonderes. Das ist in all diesen Sportarten, wo die absoluten Superstars spielen und teilnehmen, jede Möglichkeit, einmal noch so einen Spieler live verfolgen zu können, auch wenn es nur am TV ist, ist halt etwas Besonderes und macht dann das Turnier auch nochmal anders. Es ist halt einfach dann nochmal einen Tick größer. Ähnlich war es ja mit Tom Brady im Football, ja, oder Michael Schumacher damals in der Formel 1. Immer noch, wenn die dabei waren, weiß ich nicht, da ist die Stimmung und der Nervenkitzel ist schon ein ganz anderer. Und man hofft ja dann halt auch immer, dass Tiger sich dann nochmal zeigt. Und wenn nicht in Augusta, wo dann, sagt man immer. Ja, und es ist natürlich dann schon, glaube ich, auch für die TV-Anbieter und für den Veranstalter bitter, wenn so ein Spieler wie Tiger Woods eben nicht dran teilnimmt. Ja, weil es gibt dann halt auch schon viele, die dann sagen, okay, dann mache ich gar nicht erst an, weil das interessiert mich dann halt dann nicht so wirklich. Und das ist natürlich schade für die Veranstaltung. Kann ich aber auch nachvollziehen, da es mir bei vielen Turnieren dann halt auch so geht. Auch in den letzten Jahren, wo er dann den Cut verpasst hat, verletzungsbedingt oder nicht ganz auf Höhe war. Da hat man die ersten beiden Tage aufgesaugt und versucht, trotzdem alles zu sehen von ihm. Und am Wochenende war er nicht mehr da und dann hat man irgendwann spät abends erst eingeschalten. Also das ist, glaube ich, ein ganz normaler Prozess. Er wird ja da sein zum Dinner. Also er guckt sich auch mal diese Billigplatte da von Scottie Scheffler an. Das hat er schon gesagt. Da wird er vor Ort sein. Aber sonst, ja, wäre es natürlich schön gewesen, aber auch dazu haben wir ja schon gesprochen. Ich glaube, dieses Jahr wird man ihn, wenn überhaupt, noch beim PNC sehen am Ende der Saison. Tendenziell erst nächstes Jahr wieder bei den Masters.
Dann eine kontroverse Meldung, ich kann sie ja mal dir vorlesen. Angel Cabrera, der argentinische Golfprofi und zweifache Majorsieger, wurde im Jahr 2021 in Brasilien aufgrund eines internationalen Haftbefehls von Interpol festgenommen. Ihm wurden in Argentinien mehrere Straftaten vorgeworfen, darunter Körperverletzung, Diebstahl, illegale Einschüchterung und wiederholte Missachtung von Behörden. Klingt ein bisschen nach jemand, der aus Berlin-Kreuzberg kommt, oder?
Ja. Das ist ein interessantes Thema. Ich weiß gar nicht, wo das war. Wir hatten uns vor einiger Zeit auch mal drüber unterhalten, was mit dem jetzt eigentlich ist, weil er auch immer ein Name rund um das Masters ist, der dann immer kursiert, auch als Ex-Champion, damals noch im Stechen gegen Adam Scott, ja fast nochmal gewonnen. Und der hat natürlich jetzt auch noch im Nachgang seines Gefängnisaufenthalts jetzt am Wochenende wieder aufhorchen lassen, denn er hat auf der Champions Tour das letzte Turnier vor dem Masters jetzt gewinnen können. Ich meine sogar mit 2 Schlägen Vorsprung. Ist ja dort wieder in den Winner's Circle zurückzukommen und scheint einige im Moment doch noch in den, was ihn natürlich ausmacht, ist immer noch ein recht langer Ball, den er spielt. Und natürlich das Wissen um die Grüns von Augusta National. Im vergangenen Jahr war er noch nicht spielberechtigt. Da hat man ja seinen Start noch abgesagt vom Veranstalter. Wahrscheinlich auch, weil dann diese Gefängnissache noch zu frisch war. Jetzt ist er ja mit am Start wieder. Kam nicht bei allen gut an, dass er da jetzt durfte.
Nee. Also dadurch, dass er sozusagen zweimal wegen Bedrohung und Belästigung sowie körperlicher Gewalt gegen 2 Ex-Partnerinnen verurteilt wurde, das wurde dann zusammengelegt und er dann die Zeit in verschiedenen Gefängnissen, unter anderem im berüchtigten Placido de Sacarvelo Gefängnis in Brasilien und auch in einem in Argentinien war. Er beschrieb übrigens die Bedingungen dort als äußerst schwierig, einschließlich Schlafens auf einem Zementbett. Also vielleicht haben wir ja da auch wirklich jetzt so diese typische Geschichte. Er hat einfach jetzt 2 Jahre im Knast Hard Workout gemacht, kommt jetzt als super bad Motherfucker wieder. Natürlich ist das immer so eine Sache, wo man sagt, jetzt war der im Knast und natürlich diverse Gruppen sagen, das kannst du jetzt nicht machen, den kannst du nicht starten lassen. Aber auf der anderen Seite muss ja irgendwie die Resozialisierung auch wieder stattfinden. Also ist eine schwierige Thematik. Zum Glück müssen wir uns damit nicht beschäftigen, sondern können es einfach nur vermelden, dass er wieder dabei ist. Und ja, mal gucken, ob ihn jemand blöd anquatscht und dann wird nicht das Handy weggenommen wie bei Rory, sondern kommt das Klappmesser raus. Also wer weiß, ne? Muss man ein bisschen aufpassen vielleicht.
Genau, das Handy wird ja definitiv, denke ich mal, nicht aus der Hand genommen, weil das ist ja streng verboten auf den heiligen Boden.
Das Pimento-Sandwich abgezogen.
Wie das halt oft so ist, er war im Gefängnis und da kann man ja wirklich von Gefängnis reden. Nicht vergleichbar wahrscheinlich mit einem deutschen Gefängnis.
Ich habe aber im ZDF gerade eine Doku über japanische Gefängnisse gesehen. Da willst du auch nicht drin sein. Das ist relativ klein. Also ich glaube, Gefängnis ist allgemein keine gute
Gefängnis
Lösung.
Gefängnis ist ein schwieriges Thema. Demnach kann man gespannt sein, wie er sich gibt, wie er ankommt. Patrons sind ja dahingehend bekannt für gute Leistungen. Gibt es dann auch einen guten Support? Und Cabrera hat man vielleicht auf der Liste und vielleicht auch mal ein Auge drauf, wie der die ersten beiden Tage da vor Ort zockt.
Ja, würde ich mal gucken. Ich habe noch nicht geschaut, wann er startet. Ansonsten, das Pimento Cheese Sandwich haben wir jetzt da schon genug beachtet und beleuchtet. Kostet übrigens immer noch $1.50. Ja. Kannst du mal machen, finde ich. Also, wo kriegst du noch für 1,50 ein gutes Sandwich? Und ansonsten die grüne Jacke ist auch sozusagen, darf man nur für ein Jahr mit nach Hause nehmen. Auch die Geschichte gibt es immer mal wieder. Was können wir noch irgendwie erzählen? Was gibt's noch? Hast du noch eine schöne Geschichte? Also, wir können ja mal über Rory kurz reden. Denkst du denn, Rory kann seinen Augusta-Fluch dieses Jahr brechen oder zumindest wenigstens vorne mitspielen? Und wenn er vorne mitspielt und sogar in Führung ist, es vielleicht nicht die letzten 5 Löcher verkacken?
Mhm. Ja, ist ein schwieriges Thema, glaube ich. Es wird zu sehen sein, wie er reinkommt. In den letzten Jahren hat er es nie geschafft, in der ersten Runde unter 70 zu spielen. Das ist, sag ich mal, so ein bisschen, seine Schwierigkeit, der Start. Er hat ja auch in einem anderen Podcast, hat er auch davon berichtet, in den letzten Jahren war es oft so, dass er früh spät gestartet ist. Das bedeutet, dass wenn du am Donnerstag nicht einen Top-Start hast und sagen wir mal, du spielst einfach so um ein paar rum und in der Nachmittagsrunde dreht da schon einer durch und am Freitag dann früh, wenn er dann spät früh spielt, spielt er solide nach, dann meinte er, war es in den letzten Jahren oft so, dass sein Fehler war, er hat dann auf dem ersten Grün gestanden und da ist dann schon so ein großes Leaderboard und da hat er gesehen, dass er da 7, 8, 9 Schläge schon Rückstand hatte. Und das hat was mit ihm mental gemacht, weil er dann relativ schnell in so einen Schalter kam, dass er aggressiver spielen muss. Und ich glaube, es gibt wenige Golfplätze auf der Welt, wo man nicht aggressiv an die Fahnen spielen sollte. Und da gehört Augusta National einfach dazu. Und das ist auch immer ein Thema der letzten Jahre mit der unpräzise oder mit der wenig präzisen Einstellung seiner Wedges, die er hat, die er ja auch oft hat, weil er einen verdammt guten Drive besitzt, ist es dann halt problematisch, wenn du diese Spin-Kontrolle in deinen Wedges nicht hast, dass du dann in Augusta bestraft wirst. Und das bedeutet, dass du dann entweder elendig lange Putts hast, die du dann halt teilweise auch unmöglich dosieren kannst und zusätzlich auf diesen kleinen Grüns es dann auch schwer hast, so ein Up-and-Down zu spielen. Ja, einer, der davon in den letzten Jahren oft gelebt hat, oder in den letzten Jahren herausgestochen ist tatsächlich Francesco Molinari 2019, wo er fast den Titel geholt hat, als Tiger gewonnen hat. Da war er bis in den Sonntag fehlerfrei von den Up and Downs, aber das kommt halt sehr, sehr selten vor. Und ich glaube, McIlroys wichtigster Punkt wird es wie jedes Jahr sein, seine Wedge-Kontrolle und das Vertrauen in seinen Putter. Und ich sehe immer noch nicht darin die Stärke seines Spiels. Es sind die langen Eisen, es ist sein Driver und demnach bleibe ich auch dieses Jahr dabei, dass McIlroy vielleicht wieder unter die Top 10 kommt, aber wie kam er in den letzten Jahren oft unter die Top 10? Er war nach der Samstagrunde schon so weit weg von der Spitze, dass er entspannt, befreit aufspielen konnte am Sonntag und da gezeigt hat, was für ihn in einer entspannten Atmosphäre, wo es im Grunde um nichts mehr geht, für ihn was dann möglich ist. Dann spielte er dort 64, 65 in dem Bereich 66 und katapultierte sich natürlich dann nach vorne, weil halt dort, wo die Stimmung noch drin war und die Spannung, da wurden Fehler gemacht und somit kannst du dann halt natürlich auch in einem Leaderboard nach oben klettern und demnach setze ich ihn da grundlegend in einer Kategorie mit Tommy Fleetwood, der wahrscheinlich auch nie in seinem Leben ein Major gewinnen wird, weil er meiner Meinung nach einer der überschätzten Spieler ist. Der ist einfach nicht auf dem absoluten Top-Niveau vom Mindset, von der Anspannung und von der Kontrolle seines Spiels hat. Ja, er ist bekannt für US Open 62 und 63 Rounds am Sonntag, aber dann auch schon wieder, wenn er da Meilen weg vom Schuss war. Und demnach glaube ich nicht, um zurückzukommen, dass McIlroy den Titel holt. Ich sehe ihn aber schon wieder mit einer Top 7, Top 5 Platzierung reinkommen. Aber für den ganz großen Sieg und den Career Grand Slam glaube ich dieses Jahr wieder nicht an Rory McIlroy.
Das ist ja schon eine sehr ausführliche Analyse, mein Lieber. Wer sind denn deine diesjährigen Favoriten? Also natürlich die Buchmacher sehen Scotty Scheffler als Titelverteidiger mit immer noch weit vorne, mit sogar 18% Wahrscheinlichkeit. Danach Rory McIlroy, John Rahm, Ludwig Aberg und Colin Morikawa. Also das ist das, was die Buchhälter sagen sozusagen. Wie siehst du das?
Ja, mein Tipp habe ich ja letzte Woche oder vor 2 Wochen bereits schon kundgetan. Ein Top-Pick, ein Sleeper sozusagen. Wie beim Pferderennen setze ich quasi auf die Streckenkenntnis. Und mit seiner zurückgewonnenen Form der letzten Monate, Schwungumstellung, stabiles Spiel, Top-Platzierungen in den vergangenen Monaten. Ich tippe tatsächlich auf Jason Day als Tipp Nummer 1. Und mein Tipp Nummer 2 wäre Bryson. Es ist, glaube ich, an der Zeit. Er hat es jetzt auch wieder gezeigt in Doral, auch wenn er am Ende nicht gewonnen hat. Und in extremen Bedingungen, die, glaube ich, dort nicht passieren werden, glaube ich, dass es für Bryson an der Zeit ist, dem Paar 67, wie er es vor einigen Jahren schon mal gesagt hat, zu attackieren. Und ich glaube, dass es mittlerweile die Symbiose aus Material und Spieler es erlaubt, dass Bryson all seine Fähigkeiten auf dem Platz und auf der Scorekarte lassen kann. Und demnach sehe ich auch Bryson DeChambeau extrem weit oben und ist quasi mein zweiter Top-Pick neben Jason Day, würde ich noch Bryson DeChambeau sagen.
Also ich sag mal, Victor Hovland ist bei mir ganz oben im Favoritenkreis dabei. Okay. Obwohl er so verpeilt ist und seine Schwungcoaches ständig wechselt, ist er gerade irgendwie heiß gelaufen für mich. Dann würde ich sagen, Shane Lowry ist vielleicht ein bisschen wieder, ne? Ich finde, Shane Lowry ist so bei Masters immer so irgendwie dabei, wo man denkt so, hä, warum spielt er jetzt oben mit dabei? Hat halt 3 Top-10-Platzierungen in der aktuellen Saison und allgemein ist er in einer guten Lage. Und ansonsten, hey, ich bleib einfach bei Rory. Der schafft's dieses Jahr. Dieses Jahr hat er immerhin ja das Pebble Beach-Programm gewonnen, das AT&T und das Players. Ne? Von daher, come on, ey. Dieses Jahr macht er den Grand Slam. Dieses Jahr ist ein großer Durchbruch. Go, Rory. Du schaffst es.
Okay.
Ich muss ja mal träumen.
Also ich glaube nicht, dass Hovland den Cut schafft. Und wie gesagt, McIlroy habe ich ja schon gesagt.
Hovland guckt wieder so, and I have no idea what I did.
Wir werden es ja sehen.
Ja? Ja gut, also dann würde ich sagen, können wir uns ja mit einem schönen Azalea-Cocktail von euch verabschieden.
Genau.
Ich würde sagen, ich kann ja schon mal hier wieder ganz entspannt die Masters-Musik ein bisschen hochfahren, oder? Wir begeben uns wieder in die Magnolia Lane, in unser kleines Wohlfühlparadies. Augusta National, a tradition unlike any other, Beauty. Und ich freue mich auf jeden Fall mit dir wieder in der Chatgruppe, unserer kleinen Chatgruppe bei Signal, mit den entsprechenden Journalisten und auch Mitgliedern der US-Regierung zu mutmaßen, wer denn gewinnt. Ne? Wir haben ja so eine kleine Secret-Chat-Gruppe, das wissen ja die meisten nicht.
Richtig. Ja, und ich hoffe natürlich, dass alle Huffis Spaß haben werden, ja, auch dieses Jahr wieder beim ersten Major des Jahres, das Masters. Und wie schon gesagt, eine Tradition unlike any other. Unsere Tradition ist nächste Woche wieder. Bis dahin, immer schön auf dem Fairway bleiben. Tschüssi!
Das war Hart, aber Fairway. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, ein gutes Spiel und immer schön auf dem Fairway bleiben.